Sie hören eine Reportage von Erwin Detling.
Die Zäune und Mauern entlang der 3000 Kilometer langen Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika werden Jahr für Jahr länger und höher. Das ändert nichts daran, dass jedes Jahr mehr Menschen aus Mexiko und Zentralamerika ohne Papiere in die USA einreisen und dass mexikanische Drogenkartelle Jahr für Jahr mehr Kokain, Heroin und Haschisch über die lange Grenze nordwärts in amerikanische Städte schmuggeln und Waffen jeden Kalibers aus den USA nach Mexiko verschieben. Die Zustände sind grotesk. Die mexikanischen Drogenbarone vergiften die amerikanische Gesellschaft und nehmen durch den Handel mit den verbotenen Substanzen pro Jahr rund 30 Milliarden Dollar ein. Gleichzeitig liefern die USA die Waffen, mit denen die Mitglieder der Kartelle in Mexiko die Transportwege für den Drogenexport freischießen. In Tijuana, der mexikanischen Grenzstadt gegenüber dem amerikanischen San Diego, treffen die Widersprüche hart aufeinander. Ich fahre mit einem Taxi von San Diego zur Grenzstation, ziehe meinen Koffer durch ein Drehkreuz und schon bin ich in Mexiko. Niemand kontrolliert mich. Niemand auf der mexikanischen Seite will meinen Pass sehen, geschweige denn einen Blick auf mein Gepäck werfen. Ob ich im Koffer ein Sturmgewehr, eine Granate oder Hemden und Hosen nach Mexiko bringe, scheint keinen zu interessieren. Auch alle übrigen Grenzgänger können alles, was sie mit bloßen Händen tragen können, aus den USA unkontrolliert nach Mexiko einführen. Wenige Kilometer liegen zwischen der strukturierten Welt von San Diego und dem gebändigten Chaos von Tijuana. In den Gesichtern vieler Menschen lese ich Misstrauen, Angst, dass jeden Augenblick etwas passieren könnte. Die Bewohner von Tijuana haben in den letzten Jahren gelernt, dass nicht unbedingt ein Polizist ist, wer eine Polizeiuniform trägt und dass eine Pille, die gemäß Packungsbeilage Kopfschmerzen lindert, in Tat und Wahrheit ein Aufputsch oder Potenzmittel ist. Und dann kracht es. Die Bewohner von Tijuana erleben fast täglich, wie sich Drogenbanden, Waffen und Menschenhändler mitten in der Stadt Schießereien liefern. Die Behörden sind machtlos. Untersuchungen haben ergeben, dass die Polizei oft nicht die Bürger schützt, sondern selbst Teil der kriminellen Unterwelt ist. Staatspräsident Felipe Calderón hat zu drastischen Maßnahmen gegriffen, fast 50.000 Soldaten in die gefährdeten Grenzregionen und in Städte wie Juárez, Tijuana, Reynosa oder Culiacán entsandt, wo sich die Kartelle von Tijuana, Sinaloa, von Juárez und des Golfs erbitterte Kämpfe um Routen und Marktanteile liefern. Staatschef Calderón, er regiert Mexiko seit Dezember 2006, hat dem organisierten Verbrechen den frontalen Kampf angesagt. In einem Pressegespräch führt er aus, dass dabei zuerst die korrupten Institutionen des Staates gesäubert werden müssen.
Stellen Sie sich vor, der Kommandant der Gemeindepolizei von Juárez wurde in Texas mit einer Tonne Marihuana erwischt. Was wir zuerst machen müssen, ist das eigene Haus aufräumen.
Das ist leichter gesagt als getan. Und die Säuberung des mexikanischen Staatsapparates ist nicht ohne massiven Imageschaden für den Tourismus und für das Investitionsklima zu erreichen. Seit Monaten fragen sich politische Beobachter in den USA, ob Mexiko zu einem Failed State, zu einem gescheiterten Staat verkommen sei, in dem Drogenbarone Teile des nationalen Territoriums kontrollieren. Präsident Calderón will mit dem Einsatz der Armee den Schaden begrenzen.
Wenn die Drogenkartelle versuchen, Teile des Staatsgebietes zu kontrollieren, mobilisieren wir mit den Streitkräften die ganze Staatsmacht, um das nationale Territorium zu verteidigen.
Was auch immer Präsident Calderón gegen die Drogenkartelle unternimmt, sei es die Militarisierung ganzer Landesteile oder die Absetzung korrupter Polizeiorgane oder Behörden, er verstrickt sich in Widersprüche. Die Soldaten in den Straßen und Quartieren der Städte des Nordens zeigen deutlich, dass die zivilen Behörden im Staat versagen. Jesus Silva Herzog Marquez, Professor für Zeitgeschichte an der privaten ITAM-Universität, legt den Finger auf den wunden Punkt.
La lucha contra el crimen organizado no es una batalla entre los representantes del Estado y los criminales, es una lucha del Estado contra sí mismo.
Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen ist nicht ein Kampf zwischen dem Staat und den Kriminellen. Es handelt sich um einen Kampf des Staates gegen sich selbst. Das organisierte Verbrechen hat den Staat durchdrungen, hat die Sicherheitsorgane und die Justiz infiltriert. An den Beispielen von Ciudad Juárez und Tijuana haben wir erlebt, wie die mexikanischen Streitkräfte als erstes die Polizeiorgane entwaffnen mussten. Was für eine entsetzliche Botschaft. Die mexikanischen Polizeikräfte haben Wundbrand.
Riskiert Mexiko in den Fängen der Drogenkartelle als Staat zu scheitern? Professor Jesus Silva Herzog versucht, der Frage die richtige Dimension zu geben.
Estamos llegando a niveles de descomposición gravísimos en ciertos.
In verschiedenen Städten im Norden von Mexiko ist die Zerrüttung des Staates weit fortgeschritten. Ein normaler Alltag ist dort kaum mehr möglich. Wer aber diese lokalen Verhältnisse auf das gesamte mexikanische Territorium überträgt, übertreibt das Ausmaß des Problems.
Jesus Silva Herzog versucht zu erklären, warum in den USA im Umfeld des Machtwechsels von der republikanischen Bush zur demokratischen Obama-Administration die Frage hochkocht, ob Mexiko ein gescheiterter Staat sei oder nicht.
El Estado mexicano tiene problemas gravísimos, pero hablar del Estado fallido me parece que es una desproporción.
Der mexikanische Staat hat schwerwiegende Probleme. Die Anschuldigung ist jedoch brisant, weil sie aus politischen Kreisen in Washington stammt. Die Auswirkungen des Drogenhandels in Mexiko tangieren immer mehr die innere Sicherheit der USA. Mexiko ist zwar kein Schurkenstaat, aber ein Staat, der versagt.
Warum haben sich in Mexiko die Probleme mit den Drogenkartellen und mit dem unkontrollierbaren und grenzübergreifenden Waffenhandel in den vergangenen Jahren massiv zugespitzt? Die vermutlich richtige und schonungslose Analyse liefert der Staatschef selbst.
Durante décadas México fue un país exportador de droga a Estados Unidos y nada más.
Verschiedene Dinge haben sich in Mexiko in den vergangenen 10 Jahren verändert. Während Jahrzehnten war Mexiko jenes Land, das Drogen in die USA exportierte. Nichts weiter. Dieses illegale Geschäft ging so unauffällig wie möglich über die Bühne. Die Kartelle achteten darauf, dass über ihr Tun kein großes Aufhebens im Land gemacht wurde und die Bosse ihr opulentes Leben führen konnten. Die Drogenkartelle beschränkten sich darauf, bestimmte Handelsrouten und Grenzstädte für ihr Geschäft zu sichern.
Präsident Calderón erklärt, dass die Eskalation, die flächendeckende Veränderung des Drogen- und Waffenhandels ihre Ursachen im Inneren von Mexiko haben.
Pasaron de ser un negocio exportador.
Die Drogenbosse mussten ihre Strategie ändern. Sie begannen, Territorien und Bürger zu kontrollieren und die Behörden zu korrumpieren. Als die Drogenbonzen ihre Territorien einmal gesichert hatten, gingen sie dazu über, die eigentliche Macht über die Köpfe der Politik hinweg auszuüben. Kämpfe brachen und brechen aus, wenn sich verschiedene Kartelle eine bestimmte Stadt, eine bestimmte Route streitig machen.
Die Krise des mexikanischen Staates und seiner Institutionen liegt tiefer. Sie hat mit den politischen Veränderungen der letzten Jahre zu tun. 70 Jahre lang regierte in Mexiko die Partei der institutionalisierten Revolution PRI ununterbrochen. Die Hegemonie der Staatspartei zerbrach, als im Jahre 2000 die rechtsliberale Nationale Aktion PAN die Präsidentschaftswahl gewann und die mexikanische Hauptstadt Mexico City in die Machtsphäre der linksgerichteten Partei der Demokratischen Revolution PRD überging. Die alten Allianzen zwischen der Politik und der Drogenkartelle zerbrachen. Die Folgen davon sind verheerend, wie Jesus Silva Herzog schildert.
No podemos hablar de una responsabilidad de un actor, del presidente o de un partido. Creo que tiene que ver.
Die Verantwortung für die aktuelle Staatskrise in Mexiko hat nicht ein einzelner Akteur oder der Staatschef. Die politischen Veränderungen im Land haben in Mexiko zur Dezentralisierung der Macht geführt. Die Zentralmacht hat es jedoch unterlassen, in den Regionen tragfähige Strukturen in der Politik und im Bereich der Justiz aufzubauen, die dem Drogenhandel die Stirn bieten können. Die mexikanische Dezentralisierung ist vergiftet und verfault. Es gibt in den Provinzen keine Organe, die der Zentralmacht Rechenschaft ablegen müssen. Es gibt keine unabhängigen Richter und keine professionelle Polizei, am allerwenigsten in den Gliedstaaten an der Grenze zu den USA. Mexiko hat zwar demokratische Wahlen, aber keinen demokratischen Staatsapparat.
Alles deutet darauf hin, dass die inneren Geschicke von Mexiko einmal mehr von außen, das heißt von den Vereinigten Staaten von Amerika, mitbestimmt werden. Solange sich die Drogenkartelle innerhalb Mexikos zerfleischten, sahen die USA keinen direkten Anlass einzugreifen. Jetzt zeigt sich, dass aus den mexikanischen Drogenkartellen transnationale Konzerne geworden sind, die Ableger in mehr als 200 amerikanischen Städten aufgebaut haben. Die mexikanischen Drogenkartelle sind heute eine Frage der nationalen Sicherheit der USA geworden. Washington kann nicht mehr wegschauen. Und der Präsident Barack Obama dringt die Botschaft durch, dass Mexiko das Drogenproblem nur in enger Zusammenarbeit mit den USA lösen kann. Präsident Calderón war anlässlich des Arbeitsbesuches in Mexiko von Barack Obama im April des Lobes voll über dessen Bereitschaft zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit.
Der Meinungsumschwung in den USA ist markant. Washington ist jetzt bereit, das organisierte Verbrechen, für das beide Staaten verantwortlich sind, gemeinsam zu bekämpfen. Die USA sind die größten Drogenkonsumenten der Welt. Wäre dem nicht so, hätten wir in Mexiko auch das Problem des organisierten Verbrechens nicht.
Präsident Calderón machte anlässlich des Besuches von Barack Obama noch auf eine andere, unhaltbare Situation aufmerksam. Den grenzübergreifenden Waffenhandel.
Entlang der US-mexikanischen Grenze gibt es mehr als 10.000 Waffengeschäfte. Diese Waffenverkäufer geben den Drogenkartellen die Instrumente in die Hand, die es ihnen ermöglichen, gewisse territoriale Kontrollen in Mexiko auszuüben. Hätten sie diese potenten Waffen nicht, könnten sie auch die Ordnungskräfte in Mexiko nicht unterwerfen.
Der Drogenkrieg fordert in Mexiko pro Jahr rund 7.000 Opfer. Darunter sind auch rund 700 Polizisten und Armeeangehörige. Mexiko und die USA haben im Rahmen der Mérida-Initiative entschieden, mehr Personal, Mittel und Technik bei der Überwachung der gemeinsamen Grenze einzusetzen. Auf der amerikanischen Seite soll ein Koordinator, ein sogenannter Drogenzar, die Überwachungsaufgaben leiten. Die Verbesserungen an der 3000 Kilometer langen Grenze werden im besten Fall dazu führen, dass global 10% mehr Personen, Autos und Züge bei der Grenzüberquerung geprüft werden. Präsident Calderón formuliert das erreichbare Ziel so:
Der Drogenhandel lässt sich nicht per Dekret stoppen. Wir wissen, dass es zwischen den USA und Mexiko so lange Drogen- und Waffenhandel geben wird, solange ein Angebot dafür besteht. Wir können jedoch das kriminelle Potenzial des Drogenhandels in der Gesellschaft eindämmen. Weiters können wir präventive Maßnahmen ergreifen, welche helfen, den Drogenkonsum in den Vereinigten Staaten zu verringern und auch in Mexiko. Denn auch in unserem Land wird der Drogenkonsum zunehmend zum Problem.
Wir gehen zurück nach Tijuana, in jene Grenzstadt, die als eines der großen Einfallstore für Einwanderer ohne Papiere gilt. Die Fahrt im Auto geht vom Zentrum von Tijuana ans Meer nach San Isidro. Von weitem ist sichtbar, wie am Strand entlang des Grenzstreifens zwischen Mexiko und den USA in den Sand gerammte Stahlprofile 3 Meter hoch in den Himmel ragen, die bis an die Wasserlinie reichen. Auf der mexikanischen Seite baden und lachen Ausflügler und trinken Bier und Tequila. Zwischen Strandspaß und Tragödie liegt eine feine Linie. 200 Meter vom Sandstreifen entfernt stehen Citlali, Maria und Ernilda vor einem Maschendrahtzaun. Die drei Frauen sind 12 Stunden aus dem Gliedstaat Michoacán an die Nordgrenze gereist, um sich mit Familienangehörigen zu treffen, die aus New York an den Strand von Tijuana gereist sind. Man schiebt sich Esswaren durch den Maschendrahtzaun, Kleider und kleine Geschenke. Die Schilderungen von Citlali lassen erahnen, wie tief der Riss ist, der durch die mexikanische Gesellschaft geht.
De hecho estuvo un migra que se portó muy grosero con nosotros, muy sangrón. Ein aus Mexiko stammender Grenzbeamter auf der amerikanischen Seite des Zauns hat uns die ganze Zeit schikaniert. Wir fühlten uns sehr schlecht. Es war ein Landsmann, der jetzt zwar einen amerikanischen Pass hat, der uns mit rassistischen Bemerkungen belästigte.
Stahlpfeiler im Sand und Maschendrahtzäune erinnern die Menschen in Tijuana jeden Tag daran, dass die Grenze auch Trennungslinie zwischen den Kulturen ist. Wer in den USA als Einwanderer erfolgreich sein will, muss sich integrieren. Die Werte des Nachbars im Norden übernehmen, auch wenn in den Adern mexikanisches Blut fließt. Über Tijuana und den Strand von San Isidro ist die Nacht hereingebrochen. In den Bars spielen die Mariachi-Bands. In der Dunkelheit lauert José López Maciel. Seine Wollmütze hat er tief ins Gesicht gezogen. Der junge Mann mit den herben Gesichtszügen beobachtet die amerikanischen Grenzbeamten, blickt aufs Meer, wartet, bis die Ebbe kommt und die Stahlpfähle noch höher in den Himmel ragen.
Ya tengo tres noches que no duermo ante desvelas. Porque te brincas nomás por eso. Te meten los apps a la cárcel. 3 meses.
3 Nächte habe ich jetzt nicht geschlafen. Ich suche den richtigen Augenblick, um über die Grenze zu huschen. Wenn dich die Grenzer erwischen, stecken sie dich 3 Monate ins Gefängnis. Die Grenzbeamten sind hier besonders aggressiv. Sie behandeln uns schlecht, dreschen auf uns ein, wenn wir auf der Flucht von ihnen davonrennen. Ich verstehe, dass die Grenzbeamten ihre Arbeit machen müssen, aber schlagen müssen sie uns deshalb trotzdem nicht. Besonders schlimm sind meine eigenen Landsleute, wenn sie eine amerikanische Uniform tragen. Ich lauere hier, beobachte das Meer. Wenn es ruhig ist, stürze ich mich ins Wasser. Ich will nach San Diego Linda Vista. Dort erwartet mich meine Zimmervermieterin, die mir ein Zimmer vermietet und meine Sachen hütet, wenn ich weg bin. In San Diego arbeite ich auf dem Bau als Maurer oder als Schreiner. Ich komme aus der mexikanischen Hauptstadt, habe 2 Kinder, ein 4-jähriges Mädchen, einen 6-jährigen Buben und eine Frau. In Mexiko geht es mir wirtschaftlich sehr schlecht. Dagegen verdiene ich in San Diego rund $2,000 pro Monat, kann meine Familie Geld schicken. Die amerikanischen Arbeitgeber beschäftigen uns Illegale, weil sie dadurch weniger Steuern zahlen. Und wir finden Mittel und Wege, dass wir auch als Illegale die amerikanische Sozialversicherung ausnützen können.
José López Maciel ist einer von Millionen mexikanischer Wanderarbeiter, die aus wirtschaftlicher Not ohne Papiere über die Grenze gehen, um in den USA ihr Glück zu suchen. Rund 12 Millionen mexikanische Migranten schicken pro Jahr bis zu 25 Milliarden US-Dollar in ihre Heimat, unterstützen mit diesen Überweisungen Millionen von mexikanischen Familien, die da ein kleines Geschäft aufmachen, dort ein Taxigewerbe aufziehen oder ein kleines Familienhotel betreiben. Ohne die illegalen Gast- und Wanderarbeiter würde die Wirtschaft in verschiedenen US-Grenzstaaten in Stocken geraten. Der Auswanderungsdruck nimmt in wirtschaftlich schlechten Zeiten wie jetzt noch zu. Kein Maschendrahtzaun, kein Stahlpfeiler und keine Grenzmauer wird diesen Trend stoppen können. 2/3 aller Wähler mit lateinamerikanischem Hintergrund haben bei den US-Präsidentschaftswahlen Barack Obama ihre Stimme gegeben. Entsprechend hoch sind die Erwartungen in den neuen amerikanischen Präsidenten, dass es ihm gelingt, mit Mexiko ein tragfähiges Einwanderungsabkommen auszuhandeln. Wird es den lateinamerikanischen Wählern gelingen, in Washington genug Druck aufzubauen, der zu einem soliden Einwanderungsabkommen führen wird? Der politische Wissenschaftler und Professor Jesus Silva Herzog hat Zweifel.
Die Latino-Gemeinde war zwar bei den Wahlen einflussreich. Wir beobachten jedoch, dass diese Gemeinde in den politischen Kreisen von Washington nicht einheitlich auftritt. Ihren Organisationen und Interessenvertretern fehlt es am inneren Zusammenhalt und an der politischen Schlagkraft. Ihre Präsenz bei den Präsidentschaftswahlen hat sich im US-Kongress nicht in politische Schlagkraft ummünzen lassen. Es wäre wünschenswert, dass Präsident Obama sich an die lateinamerikanischen Wähler erinnert, sich ihrer Anliegen und Forderungen annimmt. Gleichzeitig wissen wir, dass das Migrationsthema nicht ganz oben auf der Agenda des amerikanischen Präsidenten steht.
Jesus Silva Herzog befürchtet, dass die Rezession in den USA ein dringend notwendiges Migrationsabkommen zwischen Mexiko und den USA verzögert.
Die Migrationsdebatte ist sehr komplex und das wirtschaftliche Umfeld in den USA ist ungünstig für ein Einwanderungsabkommen. In Zeiten der Rezession gewinnen protektionistische und fremdenfeindliche Impulse an Bedeutung. Schnell ist die Vermutung da, die lateinamerikanischen Migranten würden den Amerikanern die Arbeitsplätze wegschnappen und Unsicherheit im Land verbreiten. Hinzu kommt, dass die Zusammensetzung des US-Kongresses nicht günstig dafür ist, ein griffiges Einwanderungsgesetz durchzubringen oder wenigstens eine Amnestie für jene illegal eingereisten Lateinamerikaner zu erreichen, die bereits jahrelang in den USA sind und dort Wurzeln geschlagen haben.
Die Maximalforderung der Mexikaner für ein Einwanderungsabkommen mit den USA heißt Enchilada Completa. In Anlehnung an die traditionellen Maisfladen, die innen gefüllt und außen bestrichen sind, verlangt Mexiko eine zweifache Regelung, wie Jorge Castañeda, ein ehemaliger Außenminister von Mexiko, erklärt.
Que no hay reforma posible, que no incluya a la vez.
Eine integrale Reform muss einerseits die Legalisierung der Mexikaner und aller übrigen illegalen Arbeitskräfte in den USA enthalten. Das sind zwischen 13 und 15 Millionen Menschen. Andererseits fordern wir, dass die amerikanischen Unternehmen nur noch legale Arbeitskräfte unter Vertrag nehmen. Diese zweifache Lösung würde verhindern, dass sich in Zukunft ein neues Heer von Einwanderern in den USA ansammelt, das über illegale Kanäle auf den amerikanischen Arbeitsmarkt gelangt.
Die Maximalforderung der mexikanischen Seite scheint so gut wie unerfüllbar. Ex-Außenminister Castañeda weist darauf hin, dass die amerikanischen Gewerkschaften und die Unternehmer in der Einwanderungsfrage zwei sehr unterschiedliche Positionen vertreten.
Los sindicatos solo quieren la legalización y no quieren el programa temporal.
Die Gewerkschaften wollen nur die Legalisierung der bereits eingewanderten ausländischen Arbeitskräfte und lehnen eine transparente Lösung für die Saisonarbeiter ab. Die Unternehmer auf der anderen Seite wollen keine Legalisierung der papierlosen Einwanderer, sondern nur eine Lösung für die Saisonarbeiter. Auf dieser Grundlage ist nur noch ein Kompromiss möglich, der Elemente von allen Seiten enthält.
Die USA versuchen seit Jahren, die gemeinsame Grenze zu Mexiko mit Zäunen und Mauern gegen illegale Einwanderer zu schützen. Was beide Seiten zu vertuschen suchen, ist die Tatsache, dass die illegale Einwanderung, der grenzübergreifende Drogen-, Waffen- und Menschenhandel ineinander verschlungen sind. Die gemeinsame Grenze ist auf beiden Seiten unkontrollierbar. Mexiko fordert, dass die USA die Grenze für den Waffenhandel dicht machen. Jorge Castañeda glaubt weder an Mauern noch an Grenzzäune, welche die Länder vor Einwanderern oder Waffenhändlern schützen können.
Die mexikanische Regierung fordert von den amerikanischen Behörden, dass sie die Grenze für den Waffenhandel von Norden nach Süden dicht machen. Die Forderung wird vermutlich genauso unerfüllbar bleiben wie diejenige der USA, die von Mexiko verlangt, die gemeinsame Grenze von Süden nach Norden für illegale Einwanderer unpassierbar zu machen. Wenn die Mauer 2 Meter hoch ist, wird sich immer eine Leiter finden, die 3 Meter lang ist, um das Hindernis zu überqueren. Diese Praxis wenden die Einwanderer auf ihrem Weg von Süden nach Norden an. Aber auch die Waffenhändler, die Sturmgewehre, Granaten und Pistolen von den USA nach Mexiko verschieben.
Ist die Lage an der mexikanischen-amerikanischen Grenze ernst, aber nicht hoffnungslos oder hoffnungslos, aber nicht ernst? Entscheidend scheint, dass sich die Mentalität und die Bereitschaft zur verbesserten Zusammenarbeit nach dem Machtwechsel in Washington geändert haben. Ein altes amerikanisches Sprichwort besagt, dass man seinem Feind nichts über die Grenze liefern soll, mit dem er zurückschießen kann. Genau das geschieht jedoch zurzeit entlang der 3000 Kilometer langen Grenze zu Mexiko. Dianne Feinstein, die demokratische Senatorin aus Kalifornien, beschreibt die unhaltbare Situation mit klaren Worten.
90% aller Waffen, welche in Mexiko beschlagnahmt werden, stammen aus den USA. Mit diesen Waffen werden in unserem Nachbarland Menschen entführt, Richter, Polizisten, Bürgermeister und unbescholtene Bürger ermordet.
Mexiko ist an der Nordgrenze zu den USA und im Landesinnern gefordert. Die USA können die wirtschaftlichen und strukturellen Probleme des südlichen Nachbarlandes vielleicht abfedern, aber nicht lösen. Mexiko hat jahrelang von den hohen Ölpreisen profitiert, es aber versäumt, neue Quellen zu erschließen und den gesetzlichen Rahmen für die Teilprivatisierung der Ölgesellschaft Pemex zu schaffen. Präsident Calderón weiß, wo der Schuh drückt.
Unsere Ölproduktion sinkt rapide. Als ich Industrieminister von Mexiko war, pumpten wir pro Tag 3,3 Millionen Fässer Öl. Heute sind es nur noch 2,7 Millionen. Wir haben mehr als eine halbe Million Fass pro Tag verloren, weil unsere Hauptquelle, Cantarell, weitgehend erschöpft ist. Die verminderten Öleinnahmen zwingen uns, die Staatsausgaben zu kürzen. Gleichzeitig steckt Mexiko in einer Rezession. Die Unternehmen verdienen weniger und bezahlen weniger Steuern.
Ohne ausländische Investoren scheint die mexikanische Ölwirtschaft rasch an Leistungsfähigkeit zu verlieren. Und ohne Öl gehen Mexiko hohe Steuereinnahmen verloren. Mexiko braucht dringend Investitionskapital aus dem Ausland. Präsident Calderón hat deshalb anlässlich eines Staatsbesuches in Großbritannien diesen Frühling die britischen Investoren hofiert.
We have a big potential, but we need help.
Mexiko hat großes Potenzial. Wir brauchen aber Hilfe, damit wir es auch ausschöpfen können. Deshalb ist Mexiko daran interessiert, mit britischen Ölfirmen und Finanzgesellschaften neue Verträge abzuschließen. Mexiko wird sich verändern und wir werden mit ausländischer Hilfe in der Lage sein, unser Land schneller zu entwickeln.
Mexiko sei größer als seine Probleme, besagt ein nationalistisch gefärbtes Sprichwort. Das mag stimmen. Es trifft aber auch zu, dass Mexiko lernen muss, sich selbst zu helfen. Der Nachbar im Norden ist zwar stark und mächtig, aber die USA kümmern sich eher aus Notwendigkeit denn aus Zuneigung.